Die Frage wäre, gibt es sie doch, die positiven Synergieeffekte zwischen etablierten Einkaufslagen und den neuen Einkaufscentern? Die Antworten darauf suchen wir heute in Duisburg, Leipzig, Hamburg und Braunschweig. Zum Länderreport begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Peres. Die großen Einkaufscenter machen die etablierten Einkaufslagen kaputt. Das war bisher eine fast schicksalhafte Gleichung. Doch nach langjährigen Erfahrungen in Städten und Kommunen scheint sich diese Überzeugung nicht mehr zu bestätigen. Bürgermeister und Stadtverwaltung sehen sogar eher einen positiven Synergieeffekt. Allerdings auch durch eigenes Handeln, denn immer mehr Auflagen beim Bau und der Nutzung der Center sollen den Status als nur Einkaufstempel verhindern. Bewegen wir uns ins Braunschweiger Schloss auf dem Bohlweg im Zentrum der Stadt. Von 1753 bis 1918 war es die Residenz der Braunschweiger Herzöge. Ein Prachtbau aus goldgelbem Sandstein mit Säulen und Skulpturen. 1960 beschlossen die Stadtväter, die Reste des historischen Welfenschlosses abzureißen. Pläne, das Schloss neu aufzubauen, scheiterten immer wieder am Geld. Nach einigen Anläufen kam man 2007 auf eine andere Idee. Ein Shoppingcenter füllt nun das Schloss, die fürstliche Hülle ist nur Fassade. Der Aufschrei war natürlich groß, das kann man sich denken. Inzwischen haben sich die Braunschweiger aber an ihre Schlossarkaden gewöhnt, auch weil es hier nicht allein ums Handeln geht. Susanne Schrammer machte einen Rundgang.
Wer das prachtvolle Portal mit Säulenportikus, reich verzierten Statuen und Quadriga auf dem Dach durchschreitet, kann in der Eingangshalle des rekonstruierten Braunschweiger Welfenschlosses edlen Schmuck bestaunen. Er kann sich aber auch einen Coffee to go holen, eine Jeans kaufen oder einen Handyvertrag abschließen. 150 Einkaufsläden, Cafés und Restaurants befinden sich in den sogenannten Schlossarkaden. Doch direkt nach dem historisch anmutenden Portal im klassizistischen Stil ist eigentlich Schluss mit Schloss. Nur die Front wurde der ehemaligen Residenz der Braunschweiger Herzöge nachempfunden. Der Rest des fast 45.000 Quadratmeter großen Gebäudes besteht aus Stahl, Glas und Beton und sieht aus wie viele andere Shoppingcenter. Für den Betreiber der Schlossarkaden, dem Hamburger Unternehmen ECE, ist es dennoch ein europaweit einmaliges Projekt, sagt Centermanager Jan Tangerding.
Dass wir bisher noch nie ein altes Schloss wieder aufgebaut haben, nach vorhandenen Plänen, nach alten Bildern, Zeichnungen, die es gab und natürlich auch das Bestreben da war, die ganzen Schlossteile, die man hier noch in Braunschweig in den verschiedensten Ecken gelagert hatte oder teilweise auch in Schrebergärten wohl vergraben waren, die erstmal wieder aufzufinden, zu suchen und dann in die ganze Konstruktion mit einzubauen.
Auch wenn ein vollständiger Wiederaufbau des Schlosses finanziell nicht machbar war, so hatte die Stadt Braunschweig doch zumindest auf eine Teilrekonstruktion bestanden, als die ECE im Rathaus anklopfte und darum bat, mitten in der Innenstadt, auf dem Platz, wo die Welfenresidenz mehr als 200 Jahre gestanden hatte, ein Einkaufsparadies errichten zu dürfen. Zahllose Pläne der Stadtverwaltung, das Schloss selbst wieder aufzubauen oder den Platz neu zu gestalten, waren in der Vergangenheit gescheitert, so Baurat Wolfgang Zwafeling. Da kam das Angebot der Projektentwickler, 200 Millionen Euro zu investieren, gerade recht.
Das Schloss ist nun mal ein wesentliches Symbol gewesen, auch für die Innenstadtsituation hier in Braunschweig. Wir haben da die Chance gesehen, durch die Verbindung Schlossrekonstruktion, weitgehend authentisch, einer modernen Architektur, diese Kombination gibt eigentlich diesem Ort eine eigene Prägung.
Zumal es nicht allein beim Shopping Center bleiben sollte im wiederaufgebauten Schloss. Insgesamt 13.000 Quadratmeter des Bauwerkes wurden von der Stadt für kulturelle Zwecke angemietet. So ist, wie schon in den 20er Jahren, im Südflügel des Gebäudes zum Beispiel die Stadtbibliothek untergebracht. Auch das Stadtarchiv, die Kulturverwaltung und das Kulturinstitut haben hinter der Sandsteinfassade eine neue Heimat gefunden. Im nächsten Jahr wird im Nordflügel das Schlossmuseum eröffnet. Kultur und Konsum unter einem Schlossdach, für die Stadt eine gute Kombination, sagt Stadtbaurat Zwafeling.
Ein Kompromiss, bei dem das öffentliche Interesse eindeutig der Gewinner ist. Dass auch der private Aspekt seinen Gewinn herauszieht, ist unbestritten. Aber diese Win-Win-Situation ist ja sehr beliebt und führt auch dazu, dass Synergien gehoben werden, die sonst eben nicht möglich sind.
Dennoch, viele Braunschweiger haben sich lange schwer getan, mit dem Gedanken, in ihrem Schloss shoppen zu gehen. Die Freunde des Schlossparks e.V. beispielsweise lehnten eine Rekonstruktion des Schlosses ab. Sie wollten, dass der bis 2004 an dieser Stelle vorhandene Park erhalten blieb. Mehrere Klagen scheiterten jedoch. Noch heute treffen sich die Schlossparkfreunde regelmäßig. Ihr Protest ist zwar leiser geworden, glücklich sind sie mit dem Ergebnis dennoch nicht. Sprecher Michael Kaps.
Zentrale Nutzung ist die kommerzielle Nutzung, weil der Haupteingang der Portikus halt direkt ins Kaufhaus führt. Und da ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Meiner Meinung nach ist die Kultur jetzt nicht besser untergebracht.
Vor der Eröffnung haben Kritiker zudem ein Sterben von Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt befürchtet. Dies ist bis auf wenige Ausnahmen nicht eingetreten. Vermutlich deshalb, weil die Stadt die Neugestaltung des Schlossplatzes dazu genutzt hat, die davor verlaufende Straße ebenfalls umzugestalten. Der früher stark befahrene Bohlweg, der in die Braunschweiger Altstadt führt, hat heute Boulevardcharakter. Täglich kaufen rund 40.000 Menschen in den Schlossarkaden ein. Der endgültige Durchbruch, glaubt Centermanager Jan Tangerding, kam, als die Quadriga mit Wagenlenkerin Brunonia auf das Dach gesetzt wurde.
Ich war positiv überrascht über die vielen Besucher, die sich hier wirklich auf dem Schlossplatz getummelt haben, sich alle Details angeguckt hatten, wie dann die doch sehr schweren Einzelteile hochgehievt wurden, mit den Kränen alles montiert wurde, dass man dann eben gesagt hat, ja, jetzt ist es wirklich wieder wie früher. War schon interessant.
Noch ist am Nordrand der Leipziger Kernstadt nur wenig zu sehen von dem, was kommen soll. Am Brühl, einer traditionsreichen Einkaufsstraße in der Messestadt, dort wo bis vor wenigen Monaten noch drei massige hohe Plattenbauten standen, türmen sich jetzt Sandberge. Vom bevorstehenden Baubeginn des neuen Einkaufszentrums ist nichts zu sehen. Viele Passanten und Geschäftsleute, die unsere Korrespondentin Alexandra Gerlach befragte, haben von dem Projekt der Höfe am Brühl noch nichts gehört. Andere finden es überflüssig.
Weil wir genügend Einkaufsmöglichkeiten hier haben, jede Menge. Und einer macht dem anderen nur irrsinnigerweise Konkurrenz. Wir haben die ganze Stadt voll, wir haben den wunderschönen Bahnhof.
Dieser liegt in der Tat fast vis-à-vis, nur wenige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite des Stadtrings und beherbergt ein gut besuchtes Einkaufszentrum. Leipzig habe sich in der Innenstadt in den vergangenen Jahren gut entwickelt, sagt Stefan Heinig, der Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Rathaus.
Man muss hier sehen, dass die Leipziger Innenstadt in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung hinter sich hat. Leipzig hat heute etwa 800.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Davon befinden sich 170.000 in der Innenstadt von Leipzig.
Der Einzelhandel habe sich neben zwei großen Kaufhäusern sehr gut etabliert, sagt auch Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen e.V. Dennoch sieht der Verband, der allein in der Leipziger Innenstadt für rund 300 seiner Mitglieder spricht, das neue Projekt der Höfe am Brühl skeptisch.
Wir haben in der Diskussion um die Höfe am Brühl die Position vertreten, dass die Innenstadt eigentlich jetzt in einer Phase angelangt ist, wo es einer Konsolidierung bedarf und dass ein zu großes Projekt hier eher abträglich als zuträglich ist.
Einem Gutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung zufolge haben sich die Verkaufsflächen in der Leipziger Einkaufsinnenstadt seit 1997 um rund 81% vergrößert. Zugleich stieg auch die Passantenfrequenz nahezu genauso steil an. Dieses Rechenexempel bringt auch die Stadt ins Spiel, wenn es um die Frage geht, ob die wirtschaftliche Struktur in der Innenstadt einen weiteren Anstieg der Verkaufsflächen um 27.500 Quadratmeter verträgt. Der Leiter der Stadtentwicklungsplanung, Stefan Heinig, sieht das Projekt auch als Antwort auf die Fehlplanungen der 90er Jahre, die den Konsumenten auf die grüne Wiese lockten.
Es ist einerseits eine große Konkurrenz, auf der anderen Seite geht es uns ja gerade darum, diese Situation, die Anfang der 90er Jahre geschaffen wurde, auch schrittweise zugunsten wieder einer Einkaufsinnenstadt zu verändern. Das heißt, wirklich die Innenstadt zu stärken, auch in der Konkurrenz zu den Zentren.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Offensive ist der Bau von Wohnungen in den neuen Höfen am Brühl. Zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt soll der Investor, der Essener Immobilienkonzern MFI, knapp 20% der Geschossfläche des Planungsgebietes für Wohnungen reservieren. Geplant sind 66 Wohneinheiten.
Wohnungsmangel in Leipzig herrscht nicht, aber wir sind natürlich sehr bestrebt, dass die Innenstadt in den Abendstunden nicht leer ist, sondern dass wirklich eine Mischung von Nutzung vorhanden ist, unterschiedliche Nutzung, Einkaufen, Arbeiten, Freizeit, aber auch Wohnen. Deswegen gibt es das Ziel, in der gesamten Innenstadt auch einen Wohnanteil von 20% zu behalten.
Der Handelsverband Sachsen zweifelt derzeit noch daran, dass diese Rechnung aufgeht. Gunter Engelmann-Merkel.
Ja, wir begrüßen natürlich Wohnungen in der Innenstadt sehr stark, aber ein paar Wohnungen können natürlich nicht viele tausend Quadratmeter Verkaufsfläche rechtfertigen.
Dem Verband geht es dabei weniger um den Standort als um die Maßstäbe. Er befürchtet eine Kannibalisierung des eingesessenen Handels zugunsten des neuen Einkaufstempels. Schon allein angesichts sinkender Bevölkerungszahlen und der andauernden Wirtschaftskrise ist der Geschäftsführer skeptisch.
Die Kaufkraft ist durchaus nicht in dem Maße gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben hier längst noch nicht Niveau der alten Bundesländer. Und vor dem Hintergrund muss man eine solche Ansiedlung betrachten.
Und der Handel selbst? Nur ohne Mikrofon will sich der eine oder andere äußern. Der Tenor? So wie es jetzt am Brühl aussieht, kann es nicht bleiben. Andere versprechen sich von einem attraktiveren Warenspektrum in der Innenstadt auch eine Magnetwirkung für neue Kunden. Im Herbst soll das 200-Millionen-Projekt den Baustart erleben, nachdem der Investor erst kürzlich den Absprung seines Finanziers verkraften musste.
Die niederrheinische Stadt Duisburg erlebt seit einigen Jahren einen rasanten Strukturwandel. Schlagzeilen machten der Niedergang der Stahlindustrie, die hohe Arbeitslosigkeit und der Wegzug und die Überalterung der Einwohner. Dringende Probleme also, die die Stimmung der Stadt jahrelang beeinflussten. Seit der Londoner Star-Architekt Norman Foster einen Masterplan für die Innenstadt entworfen hat, fühlen sich die Duisburger an ein internationales Image angeschlossen. Im Zentrum wird viel Neues gebaut, das Tempo ist unübersehbar. Ein Gebäude namens Stadtfenster soll nun mit kulturellen Einrichtungen das Angebot der ansässigen Einkaufscenter bereichern. Die Stadt spricht von einem Synergieeffekt. Claudia Hennen hat das Zauberwort auf seine Praxistauglichkeit überprüft.
Es herrscht eine ausgelassene Stimmung beim Stadtfest in Duisburg. Am anderen Ende der Fußgängerzone in der Münzstraße ist es dagegen ruhig. Obschon sich hier ein Handy-, Kleider- oder Taschenladen an den anderen reiht. Trading Down nennen Fachleute das Phänomen. Einst renommierte Fachgeschäfte werden durch Ramschläden verdrängt. Hörakustik Gers ist eines der wenigen noch ansässigen Traditionsgeschäfte. Besitzer Axel Voss hat allerdings schon oft überlegt, den Standort zu wechseln.
Die Entwicklung der Straße ist ungewiss schon seit langem. Man weiß nicht, was passiert mit dem alten Bökerhaus. Wann wird es endlich abgerissen? Eine Verödung und Leerstände sind auch da. Und so wissen wir gar nicht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ja.
Gegenüber dem Hörakustikgeschäft steht ein mehrstöckiges Gebäude bis auf das Erdgeschoss leer. Das Bökerhaus. Es soll abgerissen werden und an seiner Stelle das sogenannte Stadtfenster entstehen. Auf 11.000 Quadratmetern sollen die Stadtbibliothek, die Volkshochschule und ein NS-Dokumentationszentrum Platz finden. Ein kleiner Teil der Fläche, 800 Quadratmeter, ist für gewerbliche Nutzung vorgesehen. Schräg gegenüber wird außerdem die Königsgalerie, ein leerstehender Einkaufscenter mit 14.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, saniert. Der Projektentwickler beider Gebäude, der Konzern Multidevelopment, hofft auf eine umsatzstarke Verbindung zwischen Kultur und Gewerbe. Geschäftsführer Axel Funke.
Ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, dass wir Städte immer monostrukturiert begreifen. Wir haben ja nach dem Krieg angefangen zu trennen. Industriebereich, Wohnbereich, Handelsbereich und haben alles auseinandergezogen. Innenstadtbesuch hat nicht unbedingt nur etwas mit Bedarfsdeckung zu tun, sondern auch mit Erlebnis, mit Freizeit.
Duisburg hat mit einer hohen Arbeitslosenquote und einem dramatischen Bevölkerungsschwund zu kämpfen. Die geringe Kaufkraft schreckte Investoren bislang ab. Nicht so Multidevelopment. Im vergangenen Herbst eröffnete der internationale Konzern in Duisburg bereits das Forum, eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands. Konkurrenz werden sich die verschiedenen Einkaufscenter gegenseitig nicht machen, versichert Axel Funke. Dass dieses Konzept aufgeht, glaubt Ralf Jäger nicht. Er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit der FDP hat seine Partei im Duisburger Stadtrat gegen das Projekt gestimmt. Jäger befürchtet, dass das Stadtfenster zu hohe Mieten fordern werde und damit die Qualität der Kulturangebote leide.
Die Investoren werden gelockt damit, dass die Stadt Flächen anmietet. Nur so ist die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte machbar. Sie können sich nicht aus sich selbst heraus wirtschaftlich darstellen. Letztendlich zahlt sowas der Steuerzahler mit viel Geld.
Oberbürgermeister Adolf Sauerland von der CDU kann diese Bedenken nicht nachvollziehen. Sowohl die VHS als auch die Bibliothek seien dringend renovierungsbedürftig. Eine Sanierung der Gebäude aber sei wesentlich teurer als der Neubau, argumentiert er. Der Verödung des historischen Zentrums will er entgegenwirken und beruft sich dabei auf den Masterplan, den der Londoner Architekt Norman Foster vor 2 Jahren für Duisburg entwickelt hat.
Das Stadtfenster ist für uns eine Gelegenheit, den Übergang von der Königstraße zur dahinterliegenden Münchstraße so hinzukriegen, dass wir auch in Zukunft wieder auf der Münchstraße Verkehr haben, dass wir dort wieder Publikum haben, dass wir dort wieder Frequenzen haben, die wir brauchen. Und damit würden wir den kürzesten Weg zum Innenhafen endgültig ausbauen.
Etwa 35 bis 40 Millionen Euro soll das Stadtfenster kosten. Aber der Investor steht noch immer nicht fest. Im Gespräch ist der Konzern Multidevelopment, der das Projekt bereits entwickelt hat. 3 mögliche Investoren, die Duisburger Sparkasse, die Stadtwerke und das Wohnungsbauunternehmen GEBAG, sind bereits abgesprungen. Doch für die Duisburger scheint keine Eile geboten. Die meisten sind mit dem verbesserten Angebot bereits jetzt sehr zufrieden.
Ich finde es gut mit dem Forum, dass es da jetzt auch Elektronikfachgeschäft gibt, weil da bin ich sonst immer nach Düsseldorf gefahren.
Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Kiel und da ist das halt so, dass rundherum größere Malls gebaut wurden und die Innenstadt mittlerweile ausstirbt, die alten Geschäfte weggehen, wo noch so 1-Euro-Shops sind. Das fand ich jetzt hier in Duisburg eigentlich sehr schön. Hier ist noch das richtige Mischmasch.
Auch in Hamburg geht der Trend weiter in Richtung Erlebniseinkauf mit Bürgerservice. Immer mehr Städte heißen innerstädtische Einkaufscenter nur dann willkommen, wenn auch Nicht-Handelsnutzungen wie Behördenbüros, Kita-Einrichtungen oder Stadtbibliotheken in die Planung aufgenommen werden. Von Stadtteilzentren ist mancherorts sogar die Rede. Die Kritiker dieser Entwicklung sprechen von Sargträgern des lokalen Einzelhandels, von etablierten Bummelmeilen auf B-Niveau. Wovon Hamburg träumt, darüber berichtet Verena Herb aus der Hansestadt.
Es wird gehämmert und gesägt im Einkaufszentrum Hamburger Straße. Es soll das, so preisen es die Betreiber zumindest an, längste Shoppingcenter der Welt werden. 650 Meter auf 2 Ebenen, eine Meile Mall sozusagen. Dabei gibt es das Center schon seit den 70er Jahren und ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Sodass aus einem Umbau eine komplette Umstrukturierung wird, sagt Dirk Otto, der Zentrumsmanager.
Ein bisschen kann man jetzt schon in der Ladenstraße erkennen. Wir haben hier für diese lange Mall mit 650 Metern ein Konzept entwickelt zum Thema Hamburg. Das heißt, hier gibt es verschiedene Themenwelten. Wir befinden uns später in dem Bereich Hafen.
An den Wänden erkennt man sogenannte Pattern, sprich großformatige Fotografien. Ein Stück Speicherstadt mit charakteristischem Rotklinker an ansonsten faden Betonwänden. Charakteristisch für die Hansestadt auch der Kiez. Ein Stück Reeperbahn wird es ebenfalls geben.
Stehen zwar jetzt nicht die Damen, sondern wir machen das nur architektonisch mit viel Neonlicht, ein bisschen launchiger Charakter.
Insgesamt 4 Hamburger Themenwelten sollen die Einwohner zum Einkaufen hierher locken. Komplett fertiggestellt wird das wahrscheinlich längste Shoppingcenter der Welt im Herbst nächsten Jahres. Im Einkaufszentrum an der Hamburger Straße wird jedoch nicht nur geshoppt, sondern auch Politik gemacht. Denn oberhalb der überdachten Einkaufsstraßen sind die Büros von 3 Senatoren und ihren Behördenmitarbeitern. Sowohl die Schulbehörde als auch die Wissenschafts- und die Sozialbehörde haben dort ihren Standort. Die Eingänge zu den Ministerien und Ämtern finden sich zwischen Haushaltswaren und Kleidungsgeschäften. Dieses Konzept geht zurück bis in die 70er Jahre, wo das Einkaufszentrum gebaut wurde. Denn es bot damals schon genügend Platz, um dort die Ämter unterzubringen. Und es liegt in der Mitte mehrerer Stadtteile mit entsprechendem Einzugsgebiet, außerdem nah an der Innenstadt und dem Rathaus, und die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls gut. Bürgerämter integriert in die Shopping-Erlebniswelt, eine Synergie, die funktioniert, sagt Dirk Otto. Mit dem Komplettumbau wird es auch eine Kita im Zentrum geben, für die Kinder der Behördenmitarbeiter und Angestellten des Handels.
Es ist einmal sicherlich auch ein Wunsch der Behörde gewesen, ganz klar. Das Angebot ist einfach da. Wir haben auch einen Interessenten gehabt, der das machen wollte. Es muss auch professionell gemacht werden. Und auf der anderen Seite ist es für uns natürlich auch interessant, das als Service für den Kunden anzubieten.
Denn auch die Besucher können ihre Kinder stundenweise betreuen lassen. Nicht nur im Bällchenbad spielend, sondern es gäbe ein richtiges pädagogisches Konzept. Das Einkaufszentrum in der Hamburger Straße gehört der ECE Projektmanagement GmbH. Das meint Stefan Kugel, der Geschäftsführer Center Management der ECE, aber wahrlich nicht, wenn er die Philosophie seines Unternehmens präsentiert. 2,5 Millionen Menschen kaufen täglich in den 120 ECE-Einkaufszentren europaweit ein. Seit 40 Jahren ist der EKZ-Experte in dem Markt aktiv. Und so kennt Kugel die Argumente der Gegner.
Die Vorwürfe sind natürlich, dass ein Einkaufszentrum zunächst mal in Konkurrenz steht zu dem etablierten Einzelhandel Wir sehen das allerdings so, dass wir einen gewissen Mittelpunkt bilden, damit sicherlich auch das Abwandern von Kunden, zum Beispiel in die Hamburger Innenstadt, dagegenhalten können.
Und das machen die Einkaufscenterbetreiber mit immer neuen Ideen. Erlebniseinkauf nennen sie das. Im Nordwesten der Hansestadt, knapp 10 Kilometer von der Hamburger Straße entfernt, steht das EKZ Alstertal mitten im Zentrum des Stadtteils Poppenbüttel. Drumherum erinnert alles mehr an eine Kleinstadt. Einfamilienhäuser, weißer Gartenzaun, Kombi vor der Tür, kein seltenes Bild auf dem Weg hin zum Shoppingparadies.
Das ist eine andere Klientel, die dort angesprochen wird,
sagt Dirk Otto, denn Luxusmarken wie Strenes oder Etienne Aigner würden in Barmbek wohl keinen allzu großen Zulauf haben, ist sich der Centermanager sicher. Anders im Alstertal, wo aber ebenfalls alle typischen EKZ-Geschäfte zu finden sind. Analysen sagen den Profis, wo was wie funktioniert. Der Trend geht weiter Richtung Erlebniseinkauf mit Bürgerservice, sprich Behörden oder Kitas oder Vereine in den Shoppingcentern.
Wir waren heute bummeln in Braunschweig, Leipzig, Duisburg und Hamburg. Von dort berichteten Susanne Schrammer, Alexandra Gerlach, Claudia Hennen und Verena Herb. Morgen werden wir aufarbeiten. Berlin, Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind unsere Ziele und wir fragen, was hat die Arbeit der Stasi-Beauftragten gebracht, was konnte sie nicht leisten? Morgen ab 13.07 Uhr im Länderreport. Ihnen für heute noch einen schönen Tag wünscht Claudia Peres.